SRF 3 Fokus.
Mein Name ist Tom Giesler. Mein Gast heute Abend ist Michel Gsell, ein Berner. Ein grosser unter den Kleinkünstlern, nur schon darum, weil ihm zusammen mit seinem Bühnenpartner Gerhard Can Grosses widerfährt. Als Duo Schertenleib und Jägerlehner kommen jetzt diese Woche den Salzburger Stier über, den bedeutendsten Kleinkunstpreis im deutschsprachigen Raum. Guten Abend, Michel Gsell.
Guten Abend.
Der Salzburger Stier, ist das Anerkennung, Balsam für die Künstlerseele, für das Künstlerego nach 10 Jahren gemeinsamen Bühnenarbeiten, oder ist es doch auch so eine Art ein Karriereturbo?
Ja, zuerst einmal, wir haben uns extrem wahnsinnig gefreut, als wir das haben vernommen, dass wir da überkommen. Und dann ist schon, Turbo ist vielleicht so ein bisschen gross gesagt. Es gibt schon Schuhe, das haben wir schon gemerkt, seit dass das draussen ist, dass wir da überkommen, sind die Zuschauerzahlen deutlich auf. Also wir sind bekannter geworden, Es ist das, was wir wollen eigentlich, oder? Wir haben ein gewisses Alter. Wir können nicht mehr die Vorläufe machen, wo man mit 20 machen kann. Und darum, das hat uns ein bisschen gefehlt. Und jetzt ist das genau das Richtige.
Was heisst, man kann nicht mehr die Vorläufe machen, wo man mit 20 machen?
Ja, die Vorläufe, dass man sich so wie einführt in der Deutschschweiz, dass man in Theater spielt und dann ein Jahr später geht man wieder und dann baut man sich so sukzessiv langsam einen Kundenstamm auf und wir sind irgendwie 20 Jahre hinterher, drum
mit Klinken putzen.
Genau, Klinken putzen.
Aber der Moment, wo man erfährt, dass man den Salzburger Stier überkommt, ist doch also ein bedeutender Kleinkunstpreis, der bedeutendste, sagt man im deutschsprachigen Raum. Ja. Die Freude, die man dann hat, ist das die Freude darüber, dass endlich mal jemand honoriert im grösseren öffentlichen Stil, was man da macht, oder die Freude darüber, dass es jetzt so richtig abgeht, dass die Theatersäle voller sind, als man es bis jetzt gehabt hat?
Ja, es ist glaube ich, schon beides. Also, wer hat nicht gerne Anerkennung? Also, das ist ja das, wo man am liebsten hat. Wenn man jetzt Radio macht oder auf der Bühne steht oder als Lehrerin. Das ist das, was Freude macht. Wenn man nie Anerkennung hat, macht es irgendwann einfach keine Freude mehr. Und das ist schon, für mich ist das der Hauptgrund. Plus dann eben, dass man bekannter wird. Und das haben wir immer gesagt. Wir tun das 13. noch spielen und dann schauen wir mal, was macht noch Sinn jetzt.
Auch wegen gesundheitlichen Themen,
ja, genau.
Wo wir noch darauf kommen. Ja. Ich möchte zuerst mal wie einen Ausschnitt euch zeigen von dem Duo für die Leute, die Schertenleib und Jägerlehner noch nicht kennen. Und das sind doch wahrscheinlich der grössere Teil von den Menschen, die uns jetzt zuhören. Es ist gerade der Anfang vom aktuellen Programm, wo ich finde, zeigt relativ vielfältig, was ihr alles seid.
Merci vielmals, wir sind Schertenleib und Jägerlehner. Wir machen Tanzmusik, musikalische Begleitungen. Unsere Spezialität sind Auftragsarbeiten. Wir tun Heiterkeit verbreiten. Wir tun die Heiterkeit verbreiten. Wir tun Heiterkeit verbreitern. Wir tun Heiterkeiter verbreiten. Wir sind Auftragsarbeiter. Wir tun auch Keiter. Wir machen gerne kalte Plättchen. Wir pilgern über unsere Bilder. Wir sind Miesmuscheln auf dem Jakobsweg. Für uns sind wir die Grössten. Wir sind zwei wie Pech und Schwefel. Du kannst anfangen. Wir sind der Flammenwerfer. Wir sind der Feuerwehrmann. Wir sind das Viertel von einem Käfer. Wir gehen im Schatten an und zünden alles an. Wir schiessen aus der Hüfte. Mit grünen und groben Steinen.
So, als kleinen Eindruck, Schertenleib und Jägerlehner auf der Bühne. Da ist vieles drin, das ist Poesie, das ist Wortspielerei, das ist viel Musik, das ist auch ein bisschen Beziehungsarbeit immer zwischen den beiden. Wie würden Sie Schertenleib und Jägerlehner jemandem beschreiben, den Sie noch nie gesehen haben, spielen?
Das ist gut. Beziehungsarbeit, Musik, das finde ich schon mal gut. Es sind Geschichten aus dem Leben, kleine Geschichten, die uns widerfahren. Der Schertenleib und der Jägerlehner, die wohnen zusammen, die haben einander gern, die streiten zusammen. Das ist wirklich Beziehungsarbeit. Aber immer auf einem Level, so dass der andere noch draus kann. Also wenn wir irgendwie ein Gestürm haben, ist es nicht so, dass man das dann so wie mit dem Hammer oben drauf und dann ist fertig, sondern man gibt dann auch Möglichkeiten, dort auch wieder draus zu kommen und in eine neue Richtung hineinzugehen. Das ist uns auch wichtig, wenn wir zusammen arbeiten, dass wir nicht über andere uns lustig machen und nicht unter Gürtellinie gehen. Sondern wenn wir uns lustig machen, dann ist das bei mir jetzt über den Jägerlehner und umgekehrt.
Klangkabarettist, da habe ich gelesen über euch, kauzig, schrullig. Können Sie hinter so Beschreibungen stehen? Trifft das, was Sie machen?
Ja, das ist schon ein Teil. Also man schon merkt, dass man tut das gerne schubladisieren mal, dass man es so ein bisschen einordnen kann. Das ist halt so. Und bei uns ist es relativ schwierig, auch für uns selber. Wir spielen das, was wir am besten können. Und das ist eben, dass wir zwei auf der Bühne sind und unsere kleinen Geschichten, die wir haben, sei es das über die Fersen oder über einen Riemenboden, die wir dort ausbreiten. Und wie man dem genau sagt, das ist eben noch ein Musikkabarett, ist auch eine Möglichkeit. Wir sagen meistens, wir sind ein Kunstduo.
Wo auch schwermütig, wo auch melancholisch ist. Woher kommt die Melancholie?
Ja, das kommt mit dem Alter.
Automatisch?
Automatisch mit dem Alter. Nein, ich denke schon. Also je länger das man lebt, desto mehr hat man erlebt oder passiert einem. Und ich brauche die Melancholie, für dass ich auch glücklich sein kann. Und das bin ich, glaube ich, nicht der Einzige. Weil du kannst ja nicht einfach dauernd glücklich sein. Sonst weisst du gar nicht, was das ist.
Es ist vor 2 Jahren etwas doch Einschneidendes passiert. Ihr Bühnenpartner, der Gerhard Can, ich kenne euch schon ewig. Also sind befreundet seit der 7. Klasse. Wieso, dass ihr dann erst mit 40 zusammen zueinander gefunden habt auf der Bühne, da werden wir dann noch drauf kommen. Zuerst ein dramatisches Ereignis, das ich gerne besprechen mit Ihnen. Der Unfall vor 2 Jahren, der Bergunfall von Gerhard Can, der wirkt bis heute nach, auch bei euch auf der Bühne. Können Sie vielleicht schnell sagen, wie Sie davon erfahren haben? Sie haben das per Telefon erfahren, dass Ihr Freund verunfallt ist.
Ja, das war am Mittwoch. Der Bergfreund von Gerhard hat mir angerufen und gesagt, so, jetzt ist es halt einmal passiert. Also sie sind oft in den Bergen gewesen. Und da habe ich schon gewusst, das ist etwas ganz Einschneidendes. So, er ist rausgeflogen worden, auf Luzern geflogen worden. Und das ist so, aber der Bergfreund von Gerhard hat mich informiert. Und er probiert, möglichst gleich Informationen zu bekommen. Bis ich dann herausgefunden habe, dass er eben zu Luzern ist im Spital. Und dann bin ich sofort dorthin schauen.
Und es war also dramatisch gewesen. Man hat zuerst glaub, wirklich nicht gewusst, ja. ob es überlebt
hat. Ja, ich habe das Gefühl, er überlebt es nicht. Also wirklich, er ist wirklich an einem Fädeli gehangen. Also.
Ich stelle mir vor, das ist ein Moment jetzt für Sie als Außenstehender, der das miterlebt, von der totalen Verlustangst. Also einerseits ja der Freund, der enge Freund, wo man schon seit vielen, vielen Jahren befreundet ist. Andererseits auch noch der Bühnenpartner. Mhm. Also würde man nicht nur einen Freund verlieren, wenn das dann tatsächlich zum Schlimmsten kommt, sondern auch die ganze Bühnenexistenz geht in dem Moment zusammen. Ja. Was ist da vordergründig gewesen?
Ja, das mit der Bühne, das hat überhaupt keine Rolle gespielt in dem Moment. Das ist ja erst später gekommen, wo wir nach und nach müssen Sachen absagen und man nicht gewusst, wie lange man das muss. Aber zuerst war es klar gewesen, dass die Angst, einen Freund zu verlieren. Und zwar ein Freund ist nicht irgendein Freund, es ist ein Freund, wo ich seit 11 mit ihm zusammen bin. Und das ist sehr existenziell gewesen. Nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie. Weil er doch sehr ein nahe Freund ist von unserer Familie. Und insbesondere unsere zwei Buben ihn wahnsinnig gerne haben. Also meine Frau auch.
Ich habe mit ihm noch telefoniert vor der Sendung. Mhm. Er hat mir das auch erzählt, dass sie und ihre Familie also relativ wichtig sind für ihn auch in dem Moment. Ich hätte gerne von ihm seinen Gesundheitszustand beschrieben, gewusst, ich habe ihn darum gefragt, wie es ihm dann aktuell geht, um Gerhard Can.
Ich sage aber den Umständen entsprechend geht es mir gut. Was einfach noch hängig ist, da im Unterschenkel ist der Knochen, Jim, bin nicht zusammengewachsen. Also es gibt nochmal einen Eingriff, aber das ist nicht so schwer, wie wir gemeint haben. Zuerst hat man gemeint, dass die Knochen gar nicht mehr blutet, sie gehen so vital. Und dann musste man dann vom rechten Wadenbein Knochen nehmen. Das hat eine grosse Sache. Und jetzt ist es eigentlich nicht so gross. Und von dem her hoffe ich, wenn die Operation gut geht, dass die Nerven eine Zeit mal Ruhe ist. Also Ruhe in dem Sinn wird es nie geben. Aber so, dass ich sicher mal ohne Krücken kann laufen und die nächsten Jahre hoffentlich nicht mehr operieren muss.
Nach dem Unfall haben wir, glaube ich, mal ein halbes Jahr ganz Pause gemacht. Mhm. Und seitdem tritt der Jägerlehner, der Gerhard Can, mit Krücken auf der Bühne. Das klingt jetzt schon wieder ein bisschen zuversichtlicher, als als ich mit Ihnen noch telefoniert habe vor 3 Wochen. Dort ist eure ganze Bühnenzukunft ein bisschen in Frage gestanden. Mhm. Mit dem Duo geht es offensichtlich weiter, weil der Extremfall wäre ja gewesen, dass ihr den Salzburger Stier bekommt und mit der Vorstellung dort eure Abschiedsvorstellung müsstet geben.
Genau, das war so der schlimmste Fall gewesen. Aber noch schlimmer wäre gewesen, dass wir nicht hätten gehen können. Das ist auch noch ein Zeitchen im Raum gestanden. Also wir haben geschaut, was wir machen können, dass vielleicht nur ich oder er mit dem Rollstuhl und so. Ja, so wird es jetzt nicht sein. Da sind wir natürlich wahnsinnig glücklich.
Wir haben die Melancholie vorher angesprochen. Mhm. Die ist grösser geworden seit dem Unfall. Hat das grundsätzlich etwas verändert in der Tonalität, wie ihr auftretet? Das ist doch ein relativ prägendes Ereignis für euch zwei.
Mhm. Ja, also klar prägt es einem, so ein Ereignis. Und als Bühnenpartner haben wir je auch das Gefühl, wir sind noch enger miteinander. Also, es kommt oft vor, dass ich über ihn schaue und denke, ah, schön, er ist noch da. So, wo wir zusammen spielen können. Manchmal ist es halt schwierig, wegen diesem und einem und so. Aber grundsätzlich können wir noch zusammen auftreten. Und das ist wunderbar.
Der Michel Gsell, der Schärterleib vom Duo Schärterleib und Jägerlehner. Als ich den Gerhard Can gerade am Telefon hatte, von ihm natürlich auch wissen, was ist denn der Schärterleib für einen, die Bühnenfigur, die sie geben?
Der Schärterleib wird manchmal jetzt immer weniger, durch das, dass er ja anders ist auf der Bühne, aber ist manchmal, glaube ich, ein bisschen unterschätzt worden von den Leuten, dass man gemeint hat, sie gehen so ein bisschen der, der alles über sich lassen gehen. Und das ist dann eigentlich gar nicht so. Also, der Schärterleib weiß eigentlich sehr genau, was er will. Schon, dass er manchmal ein bisschen hilflos wirkt. Er sucht manchmal nach Wort. Er tappt manchmal so in Fallen rein, verliert sich irgendwo in der Leere von seinen Konstrukten und seinen Welten. Und findet aber immer wieder zurück und ist eigentlich der, der Pferd in Hang hat auf der Bühne.
Jetzt hat er den Schärterleib beschrieben, der Jägerlehner. Wie viel von dem Schärterleib ist auch Michel Gsell und wie viel ist er eine Bühnenfigur?
Ja, ich wollte fragen, ob ich jetzt über mich rede oder über ein Schärterleib. Es ist natürlich schon so, ich bin ja nicht Schauspieler, ich bringe mich auf die Bühne und probiere das so in eine Form zu bringen, dass es mit dem Jägerlehner zusammengeht. Und das ist natürlich ganz klar ein grosser Teil von mir. Das ist schon so. Das ist schon gut so. Also zum Beispiel die ganze Tanzerei, ich habe ja wirklich gar nichts getanzt vorher. Und aufgrund von Jägerlehner ihrer Einschränkung habe ich das dann müssen übernehmen, weil sonst wäre es sehr statisch geworden. Ich bin im ersten Programm recht statisch.
Und er ist der Agil gewesen?
Und er ist der Zwaschbu gewesen. So. Das hat müssen ändern, sonst wäre es irgendwie langweilig geworden zum Schauen. Und ich habe mich dann dort halt gefügt. Und das erste Mal, als ich das halt machte, ich kann ja das nicht üben, ich kann nicht Schritt, das ist halt irgendwie das Jazzballett oder das Jazz. Also das geht gar nicht. Und dann habe ich einfach gefunden, also sei es so, und bin auf der Bühne und habe dort angefangen, so Bewegungen zu machen. Hier sieht man ja Moves. Moves sagt man, also.
Wo hier?
Moves hier im Raum Zürich sagt man Moves. Also von unserer Agentur, da sagt sie, ja, es waren super Moves gewesen, so. Ja, und dann habe ich gemerkt, das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Und das ist das, was ich habe gelernt zu schätzen, also aus dem Nichts raus, wie aus der Unfähigkeit raus oder aus dem Nicht-Können raus. Das gibt mir wahnsinnige Freiheit. Also durch das, dass ich es nicht kann, ist mir eigentlich alles offen. Und das habe ich jetzt einfach geniessen. Also ich habe das jetzt auch schon ausgedehnt, die Tanzerei. Vielleicht gibt es das nächste, ist das...
Das Tanzstück?
Also, ja, genau.
Hip-Hop-Dance, oder?
Nein, es ist schon so free moves. So.
Der Michel Gsell, zu Gast im Fokus hier auf SRF 3, der Schertenleib vom Duo Schertenleib und Jägerlehner. Das ist nicht das einzige Projekt von Michel Gsell. Er ist Lehrer, er arbeitet in einem Integrationsprojekt für Menschen mit schlechter und mit zum Teil gar keiner Bildung. Und er ist Vater von zwei behinderten Söhnen. Er fördert auswärts andere sozusagen und wird zuhause dann gefordert, kann ich mir vorstellen, wenn man die Familiensituation anschaut. Kommen wir noch drauf. Zuerst der erste Musikwunsch, der Tom Waits, Chicago.
Ja, das ist herrlich. Also grundsätzlich muss man dazu sagen, wir hören Musik, der Gero und ich hören Musik vor allem im Auto. Und dort gibt es, gerade nach der Vorstellung, gibt es natürlich so Momente, wo wahnsinnig toll sind, wenn es alles zusammen stimmt, dann kommen so Erlebnisse, wo ich gar nicht mehr vergesse. Zum Beispiel der Tom Waits, der tut das schon seit Jahrzehnten begleiten mit diesen Filmen, «Down by Law», «Stranger than Paradise». Und das ist immer, und nicht nur für mich, ich kenne sehr viele Veranstalter, die Tom Waits gerne mal veranstalten in der Schweiz. Und
jeden,
den er kennt, das stimmt.
Und der kommt einfach nicht?
Der kommt irgendwie nicht. Es ist zwar das Gerücht, dass er irgendwie vor 25 Jahren die Shot von ihrer Bar mal hat inkognito gespielt, aber das ist nicht, hat man nicht können beweisen. Ich kenne auch Veranstalter, wo mal mit 100'000 Franken auf einer Raststätte sind, auf der A1, für den Manager von Tom Waits zu treffen. Wirklich, das ist wirklich wahr. Also das ist so eine Legende. Ja, mittlerweile habe ich den John Lurie, der mit ihm hat, Musik gemacht, habe ich 2-3 Mal gesehen. Der Gitarrist, der Ribo, den habe ich gesehen, aber ihn selber noch nicht. Aber es ist so eine Lebensbegleitung, wie viele andere Musik auch. Also eben Zürich West, Stiller Haas, die werden so mit uns alt. Aber wir tun immer, oder oft tun wir neue CDs kaufen und dann beim Heimfahren tun wir die hören.
Aber ist der Tom Waits auch einer wie der Gsell? Oder ist der Gsell auch ein einer wie der Waits im Sinne von, dass er sich nicht auf etwas voll konzentriert, sondern dass er auf verschiedenen Hochzeiten gleichzeitig tanzt? Wie sie das auch machen, wie wir im Verlauf dieses Gesprächs sicher noch ein bisschen genauer herausarbeiten können. Er ist Schauspieler, Autor, Musiker, Komponist.
Ja, mittlerweile tanze ich auch auf den Hochzeiten, da hat er schon recht. Ja, also ich würde mich jetzt nie mit ihm vergleichen, aber es ist natürlich schon so, dass ich auch gerne ganz verschiedenes Zeug mache und dass mir oft auch langweilig wird, wenn ich zu lange das Gleiche mache.
Wir hören dann Tom Waits, Chicago.
Everything will be better in Chicago. Well, it's brave for us to stay, even braver to go. Wherever she goes, I go. Everything will be better in Chicago. Oh, we need the Lord will give us all we want. Cause this bird is flown from his cage. There's so much magic we know on this south side we call home. My coat and my hat, I say goodbye to all that. If his pain will be better in Chicago, everything will be better.
Herrlich. Wo müssen wir das am besten hören? In welcher Situation?
Ja, aber zum Beispiel im Auto. Wenn das Schiff der Scheibenwischermann nicht mehr nachher und er wirklich ganz laut. Das ist ein Genuss, Auto zu fahren.
Chicago von Tom Waits. Mhm. Der Wunsch von meinem heutigen Fokusgast, Michel Gsell, Wortjongleur, Klangkabarettist, alles so Begrifflichkeiten, die man bemüht, um das umschreiben, was Sie oder was Sie als Duo machen. Das Duo Schertenleib und Jägerlehner, wo der Samstag mit dem Salzburger Stier ausgezeichnet wird. Als Schertenleib sind Sie Bühnenfigur. Als Michel Gsell arbeiten Sie im sogenannten richtigen Leben in einem Integrationsprojekt, die sogenannte Vorlehre. Da haben Sie mit einem anderen Klientel zu tun, als mit einem Bildungsbürger, der im Theater euer Programm schauen kann. Kann man, glaube ich, schon so sagen, oder?
Ja, das ist schon eine andere Welt. Das ist ja so. Was nicht heisst, dass es nicht genau so spannend ist, die Kulturen zu probieren zu verstehen, was sie mitbringen.
Ich muss vielleicht schnell erklären, die Vorlehre, das ist ein Projekt, das gibt es im Kanton Bern, das ist ein Jahr berufliche Grundbildung für Menschen, die eigentlich keine oder nur wenig Bildung mitbringen.
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Bei uns ist es ein Jahr lang für sich auf eine Grundbildung vorzubereiten, also für eine Lehre. Das sind auch Stifte. Das sind alles über 20-jährige Leute mit wirklich ganz verschiedensten Hintergründen. Es gibt auch solche, die in Bagdad an der Universität waren. Es gibt auch solche, die nur 4 Jahre haben, Schule können haben. So, das ist sehr heterogen.
Wie geht man die als Gruppe an, wenn die so weit auseinander liegen, zum Teil auch in ihrem Bildungsstand?
Wir machen sehr viel halt auch integrative Sachen, wo wir gehen schläfeln oder wo wir gehen die Schweiz anschauen. So.
Schläfeln. Was macht man? Also, was ist denn das, was die Menschen lernen müssen? Unsere Kultur verstehen? Oder, Schleifschüler ist jetzt nicht an erster Stelle das Wichtigste, wahrscheinlich, um sich integrieren, vordergründig in diesem Land.
Ja, mal. Das finde ich sehr wichtig. Weißt du, schon nur, dass man da die Abläufe sieht, wo, dass man muss gerade Schläf mieten, wenn man keine hat, und dann, wie man sie muss binden, oder? Das ist ja wirklich der Hammer. Wenn man sie nicht gut bindet, dann kann man nicht schläfeln. Und dann ist es halt auch so, dass sie in der Berufsfachschule auch schleifschulen oder baden. Und das müssen sie irgendwie... Es geht nicht darum, Integration ist für mich nicht, dass man das genau so macht, wie wir es hier machen, sondern dass man weiss, wie es hier läuft und sich dann so verhalten kann, dass man einigermaßen auf dem Gleis oder in dem Strom kann mitschwimmen kann. Ohne, dass man immer auffällt. Also es ist ja eh das Problem, dass sie oft auffallen, schon nur durch ihre Präsenz.
Durch ihre Art und Weise, sich zu geben?
Ja, oder durch ihre Hautfarbe oder durch ihre Sprache, die eine andere ist als unsere. Durch ihre ganze Kultur. Oder? Und da haben wir den Fokus darauf, dass wir probieren, das ihnen auch so aufzuzeigen, wie kommt das bei uns an, wenn sie sich so verhalten. Und wie könnte man das ändern, ohne dass sie sich müssen verlügnen.
Was ist die Motivation, das zu machen, neben dieser ganzen Bühnenwelt? Ist das der Traumtänzer, der sich erdet, der sich irgendwo in einer Realität verankert, neben seinem Bühnenleben?
Ja, das ist einfach eine andere Realität. Das Bühnenleben ist für mich auch eine Realität. Aber dort ist es recht handfest und es ermöglicht mir, Reisen zu machen mit diesen Leuten. Wir haben von jensten Ländern haben wir Leute, dort, wo ich nie dorthin werde gehen. Und die bringen mir das einfach so her, gratis. Und ich kann mit denen eintauchen, ich probiere sie zu verstehen. Ich werde sie nie ganz können verstehen. Aber es ist wahnsinnig interessant, was die Leute so auch mitbringen. Und das wird oft nicht genutzt.
Jetzt beschreiben Sie aber das, dass mit diesen Leuten auf Reisen gehen, wo sie sonst nie könnten machen, in Länder gehen, in Lebensrealitäten, wo sie sonst nie in Kontakt kommen damit. Das beschreibt eigentlich genau das, was Theater ist. Also was ich mir suche, wenn ich ins Theater gehe.
Ja,
ist das der Bühnenkünstler, der Zeiten wechselt und anstatt selber ins Theater gehen, macht er das irgendwo an einem ganz anderen Ort?
Ja, für mich ist es eben beides eigentlich das Gleiche. Also für den Zuschauer, für euch, das ist natürlich schön, wenn ihr sagt, wenn ich ins Theater gehe oder wenn ich zu euch komme, dann gehe ich mit auf eine Reise. So. Und ich werde gut unterhalten. Das sind wir. Wir probieren, die Leute zu unterhalten, dass sie irgendwie zwei Stunden lang einfach eine gute Zeit haben. Und der andere Teil, der Unterrichtsteil, ist natürlich, das eine ist auch die Unterhaltung, meine persönliche Unterhaltung, dass ich Sachen aufnehmen kann. Es geht bei uns viel ums Essen, also die fremden Essen, die da kommen, das ist fantastisch. Aber auch die verschiedenen Welten, wo die verschiedenen Leute drin sind. Und das andere ist dann natürlich auch zu helfen, also ihnen probieren zu helfen, dass sie hier Fuß fassen können. Und da erleben wir Storys, die wahnsinnig eindrücklich sind, die wirklich auch traurig sind oder die wahnsinnig hart sind und dann gut rauskommen. Es ist einfach so, wie das Leben halt ist. Oder? Manchmal hat man Schwein und kommt bis daher.
Manchmal geht es aber auch nicht gut aus.
Genau. Ja.
Das muss man dann auch können aushalten, oder? Als Mensch, der denen dann doch mit der Zeit wahrscheinlich noch näher steht.
Ja. Ja, das ist die professionelle Nähe, die wir probieren zu lernen mitnehmen.
Wie viel nimmt man von dieser Arbeit über ins Bühnenarbeiten? Also das sind ja Geschichten, das sind ja Blicke auf unsere Realität, die einem da verschafft werden, die wir ja wie nicht mehr haben, weil wir ja wie blind sind, weil es für uns immer schon so war und normal ist.
Klar für uns.
Ja. Kann man das überreden ins Theater? Und ich habe jetzt euer neuestes Programm gesehen, es erinnert mich immer wieder an euer Programm, wo ganz viele skurrile Situationen, aber eigentlich total alltägliche Situationen beschrieben werden, wo jeder Zuschauer müsste sagen, ja, eigentlich kenne ich, hätte ich selber drauf kommen können, aber komme ich nicht, weil für mich ist es wie normal.
Ja, ja, das, also durchaus, das ist eine Welt dort, die ich unterrichte, wo zum Teil recht skurril kann sein. Also, es geht vor allem um Sprache auf einmal, aber auch um Haltung oder Einstellung. Es ist wenn ich zum Beispiel sage, bei einem Bewerbungsgespräch müsst ihr die Sonnenseite und die Schattenseite von euch mal so ein bisschen präsentieren. Dann haben viele Afrikaner das Gefühl, die Sonnenseite sind die schlechten, weil die Schatten ist gut. So. Und es gibt schon eine andere Sichtweise oder auf unser Bewerbungssystem zum Beispiel. Oder wenn man Präpositionen in und auf. Der Afrikaner, den ich hatte, ist immer lang gekehrt, ob es jetzt im oder auf. Und für ihn ist klar, auf. Weil im muss man zahlen. So, also heisst es auf dem Bus.
Im gibt es einfach nicht.
Nein, für ihn gibt es nicht, weil er hat zu wenig Geld.
Im hast du Geld.
Ja.
Der Michel Gsell, Bühnenmensch und Integrationsbeauftragter sozusagen. Wie sagt man den Job dann eigentlich? Vorlehrer.
Ja. Richtig? Vorlehrer. Nein, ich weiß nicht genau.
Coach. Von Ihrem Bühnenpartner, Jägerlehner, Gerhard Can, schon gehört, was der Schärterleib für einen ist, Ihre Bühnenfigur. Ich kann natürlich von ihm auch noch wissen, was ist denn der Gesell für einen?
Er ist nicht ein Partyticker. Er ist einer, der sich aber interessiert für andere Leute und reflektiert ist, würde ich sagen. Seine Sachen sich überlegt. Und weiss, was er will. Und das ist manchmal nicht ganz einfach für das Umfeld und für mich auch. Andererseits weiss man eigentlich in der Regel, woran das man ist bei ihm. Also, ich merke aber sofort, ob er jetzt jemanden gerne hat oder ob er jemanden nicht so gerne hat. Er ist nicht einer, der etwas gross vorspielt. Und das schätze ich auch.
Also das Interesse an anderen Leuten haben wir jetzt gerade ein bisschen erlebt. Aus Ihren Schilderungen von dieser Arbeit, die Sie machen, mit Menschen, die sich probieren, in der Schweiz zu integrieren, dass der Gesell aber auch nicht immer der einfachste ist. Das würde man so gar nicht denken im direkten Umgang. Ist das der Grund, wieso dass es so lange gebraucht hat, bis er mit 40 dann zusammen auf der Bühne zusammengefunden hat? Habt ihr euch vorher nicht getraut, weil ihr das Gefühl hatte, das kann nicht gut kommen?
Ja, der Grund ist sicher nicht, dass ich ein schwieriger Typ bin. Also, das werde ich dir da schon gesagt haben. Nein, ich glaube, es ist einfach so, dass es wie nicht hat passt vorher. Also es ist so wie sie auch ist, dass man das macht und dann geht es in die Richtung. Und wir haben immer schon seit der Schulzeit haben wir das Gefühl gehabt, das wäre doch etwas, irgendwann machen wir etwas. Und das hat, dass ich Kinder dazwischen kommen oder andere Wohnungen, andere Orte und so. Das hat irgendwie einfach auch reifen müssen. Und jetzt, wo wir 40 waren, hat der Gerhard, der schon auf der Bühne selber hat Sachen gemacht. Vorher hat er einen Auftrag gehabt für ein Kinderstück. Und er hat gefunden, komm, das machen wir doch jetzt mal. Und ich hatte dann auch Zeit gehabt. Und dann haben wir es gemacht.
Also die äusseren Umstände?
Ja. Ja. Ja, es war nicht ein Bedürfnis gewesen, in dem Sinne. Es war ein Wunsch gewesen, mal etwas zu machen. Aber wir haben schon 2-3 Anläufe gemacht gehabt und da ist irgendwie gar nichts rausgekommen. Und dann hat man es wieder liegen, jahrelang. Und irgendwann hat es auch gerade gepasst.
Als ich euch auf der Bühne gesehen habe, habe ich noch gar nichts gewusst über euch. Und dann habe ich nicht genau gewusst, sind die beiden auch im richtigen Leben ein Paar? Mhm. Weil das könnte gut sein, wenn man euch zuschaut auf der Bühne. Ich möchte darum noch mal einen kleinen Ausschnitt vorspielen aus dem Programm, wo, wie ich finde, das relativ gut illustriert.
Wir gehen ja bekanntlich gerne in die Ferien.
Wegen dem Essen.
Wobei, das letzte Mal ist es in die Hose.
Wegen der Soße.
Wegen Frankreich.
Ja, so Soße, weißt
jetzt du, überall
kannst
Soße.
Mich jagen. Mit Soße kannst du mich jagen.
Oder? Mit Panik.
Jägersoße.
Ich sage auch, du musst nicht Panik haben. Jägersoße
zu Frankreich. Oder da gibt's,
aber das muss ich gleich refusieren.
Doppelrahmsoße, da gibt es Butter-Doppelrahmsoße.
Nüssli-Salat mit den
Pinienkernen. Da kannst du mich einfach jagen.
Mit den Soße. Mit den
Soße.
Da tust du
Butterrahm,
ohne
Zwiebelsauce.
Das geht einfach nicht.
Das geht einfach
nicht.
Nein, hör mir auf. Mit Jägersauce, da kannst du mich jagen. Da.
Wie ein altes Ehepaar.
Ja, also wir kennen uns ja auch schon 40 Jahre. Also wir sind ein altes Ehepaar.
Eben, sie wohnen da zusammen, sie reisen zusammen als Jägerlehner oder Scherderleib und Jägerlehner. Was sagt Ihre Frau dazu? Sie sind seit vielen Jahren verheiratet. Kommt da einmal Eifersucht auf?
Nein, Eifersucht glaube ich nicht. Aber wir müssen ja so einen Weg gegangen, der Gerhard und ich, dass wir privat befreundet waren, eng befreundet. Und irgendwann ist es so in eine Professionalität hineingegangen. Und dort ist es schwierig, wenn man es nicht probiert, ein bisschen zu organisieren. Und das haben wir dann schon gemerkt. Wir haben uns schon auch müssen überlegen, wann sehen wir uns, wie sehen wir uns. Haben wir Zeiten, wo wir uns nicht sehen, für dass wir, wenn wir uns wieder sehen, etwas haben zu erzählen. Oder ist es einfach nur noch die Arbeit? Und eine Zeit lang haben wir echt eine Krise gehabt. Aber das hat uns dann auch ermöglicht, das dann ein bisschen aufzubüscheln und das neu zusammenzustellen.
Also eigentlich wie, wenn man sich entscheidet, tatsächlich zusammen die Zukunft zu verbringen und vielleicht sogar zusammenzuziehen in einer Liebesbeziehung.
Genau.
Das ist eine Art platonische Parallelbeziehung, sozusagen. Neben ihrer Ehe. Hilft das im Eheleben? Kann man dort Sachen ausleben, Konflikte vielleicht austragen, die dann nicht mehr zuhause ausgetragen werden?
Nein, das funktioniert glaube ich nicht. Das ist nicht eine gute Strategie, wenn man das so probiert zu machen. Das muss schon eins zu eins gehen mit meiner Frau. Ich kann das nicht auf der Bühne ausleben. Nein. Also, die können es gerne probieren, aber das wird nicht funktionieren.
Der Michel Gsell im Fokus auf SRF3, der Scherterleib, der zusammen mit seinem Bühnenpartner, dem Jägerlehner, Ende Woche den bedeutendsten von allen deutschsprachigen Kleinkunstpreisen überkommt, der Salzburger Stier. Wir wollen eigentlich nicht weiter auf ihrem Eheleben rumreiten oder dort rumstochern. Ihr Familienleben, das interessiert uns dann doch eher. Reden wir darüber noch. Das ist alles andere als 0815, nämlich. Die Eltern beides Künstler, ihre Frau ist Malerin. Die beiden Söhne, beide behindert, haben beide ein fragiles X-Syndrom. Was das ist, klären wir auch gleich. Nach dem nächsten Wunschlied, ihre Frau kennt es wahrscheinlich auswendig. Leonard Cohen, Who by Fire.
Ja. Das ist auch, nebst dem Tom Waits, ist er auch einer, der mich seit ganz früh begleitet. Wo ich zwar, also er ist ein Lyriker, ein Poet, er ist ein Philosoph, der Leonard Cohen. Und ich verstehe heute noch den grössten Teil von seinen Texten nicht wirklich. Aber es gibt so Sachen, wo man daraus picken kann. Zum Beispiel einer, der mich schon lange begleitet, ist «Hello, my love, and my love, goodbye». Das ist dermassen einfach auf den Punkt gebracht. Und zwischen ist das Leben, das Beziehungsleben, wo im besten Fall man zusammen kann gehen, oder da gibt es halt Beziehungen, die weniger lang gehen und so. Und das, der Cohen ist so einer, der das dermassen auf den Punkt bringen kann. Das ist erschütternd. Und die spielen sicher darauf an, dass meine damalige Freundin und heutige Frau aber vor dem Schmine vorgesungen.
Ich bin immer noch aus auf einen Beziehungstipp und vielleicht wäre das einer. Sing deiner angebeteten Leonard Cohen vor dem Schmineführer und dann hebt die Beziehung bei euch jetzt einmal schon 25 Jahre.
Ja, das, also das ist deutlich besser als der erste, den ihr probiert.
Wir üben jetzt schon mal, oder? Wir hören gut zu.
Shall I say, is calling? And who, in her lonely slip, who by barbiturate, who in these realms of love, who by something blunt, who by avalanche, who by powder, for his greed, who for his hunger, and who shall I say is calling? And who by brave ascent, who by accident, who in solitude, who in this mirror, his latest command, who by his own hand, who in mortal chains, who in power, and who shall I say is calling?
Leonard Cohen, Who By Fire. Liebesbeziehungen, die so zu so Musik entstehen, haben offenbar lang. Leonard Cohen, seine Lieder, hat mein heutiger Fokusgast, seine Liebste, Schmine, für vorgesungen. Ein grosser Poet, ein Philosoph auch, der Leonard Cohen. Wir haben gerade in dieser kurzen Zeit, wo das Lied geht, ein bisschen über seine Songtexte geredet. Da geht es darum, wer entfacht das Feuer in diesem Song, wer löscht es wieder. Mhm. Das kann man auf Beziehungen abbrechen, das kann man aber auch in der Schöpfungsgeschichte im grossen Stil anschauen. Mhm. Sind es nur die Fragen, die Sie interessiert, oder inspiriert die Fragen vom Cohen dann auch zu antworten?
Ja, es inspiriert zum Nachdenken. Ob es dann auch Antworten daraus gibt, das kann ich nicht sagen. Ich habe nicht den Anspruch, dass ich den Cohen verstehe. Aber er inspiriert mich zum Nachdenken. Eben, ein Songtext ist alles ist brüchig, für das das Licht rein kann. Das finde ich wahnsinnig. Das gibt mir schon zu denken.
Sie haben einen schönen Satz gesagt jetzt während dem Song, als Künstler. Sie sind fast froh, dass seine Managerin offenbar Geld veruntreut hat, dass er gezwungen war, wieder zurückzukommen auf die Bühne, zum Geld zu verdienen. Ja. Oder? Euer Management hat alles im Griff soweit.
ich hoffe es doch sehr. Ja. Aber eben im Gegensatz zu Tom Waits müsste jetzt eh nicht hören oder schauen. Er war schon in der Schweiz. Das ist mir, glaube ich, schon so wie eine Zeremonie ein bisschen. Das wäre mir dann auch ein too much. Da hatte ich fast ein bisschen Angst so vor religiösem Wahn plötzlich.
Der Michel Gsell, Lehrer und Bühnenkünstler und Vater von zwei Söhnen mit einer Behinderung, die gar nicht so selten ist, aber den meisten von uns nicht bekannt. Ihre Söhne, der Luca, der ist 22, der Kasper ist 13. Beide haben ein fragiles X-Syndrom. Ich habe mich probiert, ein bisschen schlau zu machen. Das ist die zweithäufigste genetisch bedingte Behinderung neben Trisomie 21. Können Sie uns kurz umschreiben, wie sich die auswirkt?
Ja, es ist unsere Kinder haben keine Möglichkeiten für Sachen, die reinkommen, zu filtern. Also wir können ja das, wenn wir in ein Einkaufszentrum gehen, dann läuft das, der wird noch kochen, das, hier. Dann können wir uns darauf beschränken, zu schauen, wo sind Cornflakes. Und bei unseren Kindern ist das total schwierig, weil immer alles offen ist. Es ist immer alles auf Empfang. Also sämtliche Reize kommen ungefiltert rein. Und das erschwert das Leben natürlich hier. So. Und da muss man probieren. Wir probieren, dass wir ganz einen klaren Rahmen geben, wo sie sich dort drin können bewegen.
Also ihre beiden Buben können eigentlich kein Schertenleib- und Jägerlehner-Programm schauen. Das wäre eine Sinnesüberflutung.
Das ist eine Sinnesüberflutung. Es hat, mit der Pubertät tut sich das so ein bisschen normalisieren in dem Sinn. Der Luca kommt jetzt, wenn immer möglich, kommt er mit. Das genießt er sehr, auf Reisen zu sein, dann dort gut zu essen, dann die Vorstellung, dann abräumen, dann wieder heim. Das geht gut. Aber auch, das ist schon ganz ein klarer Rahmen. Also, da weiss er auch genau, von wann bis wann und wann, dass er einigermaßen wieder daheim ist. Beim Kasper sind wir jetzt so ein bisschen dran, das auch so ein bisschen zu fördern. Er ist noch nicht ganz so weit, aber es wird besser. Also, der Anfang ist einfach schwierig. Sie haben entweder geschlafen oder gerannt.
Weil dann einfach alles zu viel
war. Ja, genau.
Das stelle ich mir relativ anstrengend vor. Wie alle, die Kinder haben, die das auch erlebt haben, wie das ist als Baby, wissen, das ist schon anstrengend. Aber ein Kind, das dann, immer wenn es wach ist, schreit, weil es einfach überfordert ist, stelle ich mir noch nervzehrend vor. Wie habt ihr das als Paar erlebt?
Ja, es ist ja so, dass... Das ist ja so, wie wenn man eine Reise planet, wenn man ein Kind bekommt. Man geht auf Italien in die Ferien mit dem Flieger, man tut alles zusammenstellen, Badhose und schön warm und das und das und so. Und dann geht man in den Flieger und wenn man aus dem Flieger kommt, ist man in Holland. Und man weiss nicht genau, was das soll. Und Holland ist ein bisschen kälter, ist schwierig, kennt man nicht. Aber man entdeckt das Land näher. Und finde da, es hat das Meer. Es ist zwar ein bisschen kälter, aber es ist ein ruhiges Meer. Es ist ein schönes Land, es ist ein gutes Land. Alle reden zwar von Italien immer, aber wir sind jetzt auch zu Holland daheim und das ist auch schön. Das ist anders. Also wir kommen so rein in das Land.
Aber fühlt man sich nicht manchmal auch allein, wenn alle von Italien reden und man selber ist zu Holland?
Doch, schon, ja.
Man kann ja wie das gar nicht teilen.
Ja. Ja, es gibt, also einerseits hat man den Austausch mit anderen Eltern, die behinderte Kinder haben, aber es gibt auch in unserem Freundeskreis Leute, die das wirklich auch verstehen und auch probieren zu helfen oder die sagen, aha, das ist hier, das ist so und so. Das gibt es. Aber es ist oft so, dass man eben, wenn man... Wir sind ja zwar alle Randgruppen, aber wenn man jetzt die Randgruppe schaut, dass man halt oft am Rand ist und dann andere Eltern von ihren Kindern erzählen, wie sie den Gimmer machen und so und wie sie jetzt das und so. Das haben wir nicht. Wir können nicht über solche Sachen reden. Wir haben keine Erfahrungswerte diesbezüglich. Wir haben andere Sachen, wo wir gelernt haben, dass das wahnsinnig schön ist mit unseren Kindern.
Vom Rand aus sieht man sie auch ein bisschen besser meistens. Also ich stelle mir jetzt wie vor, das ist wieder eine Situation, wo nicht die gewohnte Situation ist. Wenn ich das Gefühl habe, da haben sie sich jetzt nicht bewusst gesucht, natürlich, da ist sie widerfahren, aber wo sie auch sonst immer wieder ein bisschen suchen, wo sie dann auch ein bisschen inspiriert, ist das jetzt zu weit hergeholt in dem Fall? Dass es einen Blick einem gibt, den man sonst wie gar nicht hätte auf eine Realität.
Ja, sicher. Also das dünkt uns auch im Zusammenleben mit unseren Kindern auch etwas sehr Schönes, dass wir eben einen anderen Blick überkommen. Also, als Beispiel, Geld ist kein Thema für sie. Aber wirklich kein Thema. Oder Handy oder irgend so, das ist einfach kein Thema. Und das ist so dermaßen anders. Und wenn man sich das dann so überlegt, es gibt dann ganz andere Möglichkeiten. Also, das ist jetzt ein Beispiel, es gibt ganz viele Sachen, wo wir nicht haben, aber dafür andere Sachen haben, wo wir darüber nachdenken können. Das, zum Beispiel, wenn wir sie merken wie wir drauf sind. Wenn wir nicht bei ihnen sind, dann geht es nicht. Die merken das. Also, wenn wir mit ihnen zusammen sind, müssen wir mit ihnen zusammen sein, sonst geht es nicht. Da kann man nicht noch Mails checken. So. Geht nicht.
Wie viele andere Eltern.
Genau.
Aber wir sind eingeschlossen, auch wie wir wieder mal machen. Ich möchte noch mal schnell zum Bild zurückkommen von Italien und Holland. Ja. Dann sind wir zu Holland gelandet und haben gemerkt, dort sind die anderen nicht, die sind alle in Italien. Mhm. Und dort ist eigentlich älter, als man sich vorgestellt hat. Mhm. Und 9 Jahre später, die Buben sind 9 Jahre auseinander.
Ja.
Das fragile X-Syndrom, das ist eine vererbbare Krankheit, das weiss man. Ja. Wie bewusst haben ihr euch dann entschieden, nochmal auf Holland zu gehen? Also ein zweites Kind überzukommen, im Wissen, dass die Chance gross ist, dass auch das zweite Kind die Behinderung hat?
Genau, das ist eben nicht im Wissen, das ist nicht im Wissen passiert. Also wir haben keine Diagnose gehabt, was unser älterer Sohn hat. Aber wir haben natürlich gesehen, er ist anders als die anderen. Er ist auf einem anderen Gleis, er hat andere Sachen, die ihn interessieren. Und der Kasper, der Jünger, hat es dann einfach reingeschneit. Das war nicht geplant, aber wir haben auch nicht gewusst, dass er dann auch das fragile X-Syndrom hat. Das ist dann erst später diagnostiziert worden. Aber eben, das ist ja müßig. Also wenn es jetzt der Kasper nicht gäbe, das wäre eine Katastrophe. Und den gäbe es nicht, wenn wir es hätten gewusst.
Eben, das ist eine Tatsache. Also ja. Wenn ihr es gewusst hättet, hättet ihr kein zweites Kind
bekommen. Hätten wir es auch nicht mehr. Nein.
Weiss das der Kasper? Also redet man über so etwas? Das ist eigentlich noch hart, wenn deinem Sohn, musst du sagen, weißt, wenn wir gewusst hätten, dass du die gleiche Behinderung hast wie dein Bruder, hätten wir dich gar nicht bekommen. Also wir sagen es dann wahrscheinlich in anderen Worten.
Ja, nein, also das stellt dich so gar nicht, also das ist ja für uns auch gar kein Thema, überhaupt nicht, absolut nicht. Also im Gegenteil, es wäre eine Katastrophe, wenn der Kasper nicht da wäre.
Wie muss man sich das Familienleben vorstellen? Die Eltern wären Künstler, die Frau malt, der Mann ist ständig auf irgendwelchen Kleinkunstbühnen.
Genau, und kriegen sie daheim, unbetreut und grasen das um.
Hilft das, dass man so ein eher unkonventionelles Berufsleben sowieso führt, um vielleicht Betreuung zu organisieren? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Wir sind recht gut organisiert. Meine Frau arbeitet dann, wenn der Kasper aus dem Haus ist. Das ist eigentlich außer dem Mittwoch der ganze Tag bis um 4 Uhr. Und er tut sie betreuen und ich helfe betreuen, wenn es zeitlich geht. Also so wie es der Mann macht, oder wenn es zeitlich geht, dann hilft er, wenn es aufgeht mit den Terminen, die ich habe.
Jetzt, wenn man Ihren beruflichen Lebenslauf anschaut, Sie sind sehr lange Lehrer gewesen. Sie haben auch das Lehrersemi gemacht, haben dort auch den Gerhard Can übrigens kennengelernt, oder kurz vorher kennengelernt. Sie haben das Semi zusammen gemacht.
Genau.
Und sind nachher viele, viele Jahre Lehrer gewesen. Hingegen, gerade nach dem Semi, haben sie, glaube ich, eine Bewerbung geschrieben, in einer Zeit, wo Lehrerüberfluss geherrscht hat.
Genau.
Und haben es nachher nicht mehr weiter probiert und sind dann Surflehrer geworden. Mhm. Hat der Umstand, dass da ein behindertes Kind in ihr Leben geschneit ist, mit dazu beiträgt, dass sie dann doch einen solideren beruflichen Lebensweg eingeschlagen haben?
Nein, der Umstand, dass ein Kind ins Leben gedreht worden ist. Das ist der Umstand, das ist der Ausschlag gewesen, dass wir haben gefunden, so jetzt müssen wir so ein bisschen unser Haus auf ein Fundament stellen, das ein bisschen verhebt. Und das ist dann die erste grössere Stelle gewesen, die ich hatte, und die habe ich dann relativ lang gemacht.
Sonst wäre Michel gesehen, heute noch Surflehrer zu Kreta.
Nein, das war super. Also als 20-Jähriger, 21-Jähriger, anstatt Schule zu geben, auf Kreta, zum Meer, das war sehr schön.
Obwohl man jetzt nicht eine jahrelange Surflehrer-Karriere vorzuweisen hat. Sie haben nicht einmal können surfen,
genau.
Wo sie sich anstellen haben
als gut Surfer. Recherchiert, das war so. Aber ich hatte einen Vorlauf von einem Monat. Und wo dann Touristen kamen, habe ich einigermassen. Ja, vor allem auch müssen das Boot bedienen, um sie dann rauszuholen wieder. Oder wie Ablandung an Luft war.
Also mehr Ritter, Rettungsschwimmer
als Not, genau. Als so Baywatch.
Surflehrer. Ist nicht das Einzige. Also der Surflehrer, Skilehrer, auch sonst der vordergründig lineare Lebenslauf als Lehrer ist gar nicht so linear. Es sind immer wieder Sachen dazu und dazwischen gekommen. Mhm. Sie haben auch den Master gemacht im Kulturmanagement vor ein paar Jahren. Sie sind Lehrer, haben jetzt das Integrationsprojekt, das Sie auch betreuen. Bühnenkünstler. Gibt es mal den Moment, wo dann irgendwann alles zusammenkommt? Oder gibt es einen grösseren Plan hinter all dem? Also ist Schertenleib und Jägerlehner noch nicht der finale Akt vom Lebensentwurf von Michel gesehen?
Nein, das ist zwar schön gesagt, aber nein, das ist nicht... Ja, das Leben ist ja nicht linear, also das Leben ist vielschichtig und das interessiert mich eigentlich. Und wenn ich es irgendwie, oder wenn wir es als Familie noch ein bisschen mehr zusammenbringen können, dann macht es uns glücklich. Also konkret, wenn wir irgendein grosses Haus an einem schönen Ort hätten, wo wir all die Sachen, unsere Leidenschaften und unsere Beziehungen könnten pflegen, das wäre so... Das wäre so das Finale. Dort werden wir dann älter werden und sterben.
Dort hat es sicher dort, auch eine Bühne drin in diesem Haus.
Dort hat es eine kleine Bühne, dort hat es eine kleine Beiz mit ganz feinen, zwei, drei Menüs, die es gibt. Dort hat es Leute, die versuchen, Fuß zu fassen in unserer Gesellschaft. Dort hat es Leute mit Behinderung. Weil im Moment wird mit dieser Selbstoptimierung wird ja alles zusammen weggesperrt, wo nicht irgendwie linear läuft. Die Alten werden weggesperrt, die Behinderten werden ghettoisiert. Und wenn wir so weitermachen, bleibt einem am Schluss die Einsamkeit. Fertig. Und das will ich nicht.
Wie realistisch ist das, dass jemals wird sein? Also wie ernsthaft schaffen Sie an dem grösseren Lebenstraum? Und wie fest ist es einfach Utopie?
Das ist ein Wunsch. Wir tun oft diskutieren. Wir wohnen so an einem schönen, sehr schönen Ort, was uns das schwieriger macht, noch natürlich. Also wir leben in der Natur, wir können machen, was wir wollen, wir können Bäume schneiden, wo wir wollen. Das ist wirklich wahnsinnig privilegiert, wie wir wohnen.
Das Bolligen.
Ja, in der Gemeinde Bolligen, vom Feierberg, genau. Und das aufzugeben, fällt uns sehr schwer. Aber wir nehmen immer wieder Anläufe und schauen, wo könnte man was machen, dass wir das ein bisschen besser zusammenbringen.
Und dann wünsche ich Ihnen und all den Menschen, die dann das Haus werden frequentieren, dass das tatsächlich mal zustande kommt. Das war der Fokus auf SRF 3 mit Michel Gsell. Auf unserer Webseite srf3.ch könnt ihr eine Nummer von Schertenleib und Jägerlehner anschauen, wenn ihr wollt. Übrigens einen Auftritt in der Fernsehsendung Jacobo Müller. Und auf unserer Webseite könnt ihr auch das Gespräch mit Michel Gsell nachhören oder als Podcast herunterladen, srf3.ch. Danke für den Besuch.
Danke für die Einladung.
Einen Song haben wir noch zum Abschluss. Experimentalmusik vom Don Lee. Das ist ein Schweizer Komponist. Es geht allerdings eher um den Schlagzeuger in dem Lied, das wir jetzt hören.
Das ist der Fabian Kuratli, der ein Top-Schlagzeuger, europäisch, wenn nicht weltweit, ein guter Freund von mir. Er ist mit 38 gestorben an Krebs. Und es ist einer der Schlagzeuger, der wirklich Musik macht mit seinem Schlagzeug.